Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.
Eine Gruppe von Menschen steht am Ufer und schaut auf etwas Unsichtbares im Wasser. Im Hintergrund zieht sich eine Brücke durchs Bild. Dann wird ganz nah das Geländer der Brücke gezeigt und es sind keine Menschen mehr zu sehen. Das Bild teilt sich in eine helle und eine dunkle Seite. Diese Szenen zeigen einen Menschen am Abgrund. Josef Grebing, der 1906 versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Danach hat Grebing viel Zeit in psychiatrischen Anstalten verbracht und eine ganze Menge Zeichnungen und Schriften produziert, die sich heute in der Sammlung Prinzhorn befinden. Dort ist die Comic-Künstlerin Lucy Langston auf seine Arbeiten gestoßen und hat sich entschieden, seine Biografie für die Ausstellung Außenseiten zu illustrieren. Noch bis 31. März kann man ihren Comic an der Fassade des Haus am Wehrsteg anschauen, was sich übrigens sehr gut damit kombinieren lässt, diesen Podcast zu hören. Denn wir haben Lucy Langston heute zu Gast, um mit ihr über ihre Arbeit zu sprechen. Mein Name ist Ute Seitz und wie in jeder Folge darf ich auch Thomas Röske begrüßen, Leiter der Sammlung Prinzhorn und Co-Kurator der Ausstellung.
Die Comic-Künstlerin Lucy Langston hat an der Hochschule Mainz Illustration studiert, wo sie mittlerweile auch als Lehrbeauftragte tätig ist. Sie ist außerdem Mitorganisatorin des Stuttgarter Comic-Festivals. Bekannt geworden ist Langston durch ihren autobiografischen Comic Through the Dunes, der sich mit Isolation in der Pandemie beschäftigt und in der New York Times erschienen ist. Für die Ausstellung Außenseiten hat Lucy Langston eine grafische Narration gestaltet, die sich der Biografie des Patientenkünstlers Josef Grebing widmet. Die erzählerische Linie bilden einen Brief Grebings an seine Familie und seine Stationen in verschiedenen Anstalten, bis hin zu seiner Ermordung durch das NS-Regime in Grafenegg. In den Bildern thematisiert Lucy Langston einschneidende Erlebnisse Grebings, wie seinen Selbstmordversuch, das Chloroformieren für einen Transport, aber auch das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern.
Herzlich willkommen. Hallo an Lucy Langston und an Thomas Röske.
Ja, hallo auch.
Hallo.
Lucy, diesen Sommer hast du das erste Mal die Sammlung Prinzhorn besucht, wenn ich das richtig weiß. Wie war denn deine erste Begegnung? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich weiß nicht, ich hatte vorher keine Vorstellung, was mich dort erwartet. Und dann waren die Exponate doch extrem berührend und ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen, denke ich. Kann man gar nicht so in Worte fassen. Also sind einfach sehr beeindruckende Einsichten in das Leben vieler Patientinnen um die Zeit.
Hm. Du zeichnest ja auch viele Sachcomics. Würdest du sagen, wenn man das so trennen kann, dass du da mit so einem Sachcomic-Zeichnerin-Blick auch rangegangen bist oder eher als Künstlerin?
Ich glaube, dass als Künstlerin sehe ich mich immer gar nicht so sehr wie jemand, der versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen Betrachter und einem Thema. Und dass das eher was Mitteilendes ist, also dass ich ein Sachverhalt oder eine Idee oder ein Konzept, eben hier in dem Fall das Thema Prinzhorn und diese Sammlung eben jemanden mitteilen möchte. So ist es total subjektiv, aber ich kann ja nur das erfahrbar machen, was ich selber mitbekomme. In dem Sinne ist es ja ein Sachcomic, dass ich mir da nicht so richtig was ausdenke, aber trotzdem ist eine Mitteilung von mir als Person.
Diese grafische Narration, nennst du es ja auch, was du dann erstellt hast, erzählt ganz, ganz viel über das Leben, die Biografie von Josef Grebing. Was hat dich an ihm besonders gepackt?
Das sind auf jeden Fall mehrere Sachen. Ich denke, das Erste, was mich gepackt hat, war, dass er durch einen Suizidversuch in die Anstalt gekommen ist. Oder nicht nur deswegen, aber das war einer der Hauptgründe oder das Ereignis, das ihn quasi in die Situation danach geleitet hat. Und das fand ich persönlich sehr spannend, da das ein Thema der Menschheit ist, das irgendwie immer gerne ausgeklammert wird, es auch Suizide in meiner eigenen Familie gegeben hat und ich selber auch jetzt keinen Suizidversuch an sich gemacht habe, aber definitiv Erfahrungen mit Depressionen und ja, einer labilen Psyche in meinem Leben gemacht habe und auch schon deswegen Klinikaufenthalte hatte. Dazu möchte ich sagen, ich möchte mich nicht vergleichen mit dem Leben von Grebing, aber dennoch hatte ich diesen Zugang eben. Auf jeden Fall ist der Einstieg dieser Suizidversuch in Wien, Und dann diese ewige Zeit in diesen verschiedenen Anstalten, die ich mir kaum vorstellen kann, was für eine Länge, was so ein Leben, das da drin verbracht wurde, so bedeutet, wie sich das anfühlen muss.
Ich habe es mal ausgerechnet, das waren ja fast 35 Jahre, die er dann in Anstalten verbracht hat schließlich. Wie häufig ist es denn, dass sich bei den Patientenkünstlerinnen sowas wie persönliche Perspektiven rekonstruieren lassen, weil es solche Dokumente gibt, Thomas?
Eigentlich relativ häufig. Dass wir die Briefe haben, verweist ja leider auf die traurige Tatsache, dass die Briefe nicht zugestellt wurden, sonst wären sie nicht in der Krankenakte. Und es ist nicht unüblich gewesen in der damaligen Zeit, insbesondere wenn mögliche Adressaten gesagt haben, sie möchten keine Schreiben haben, dass diese Schreiben in die Krankenakte gewandert sind, zum Teil auch in ungeöffneten Briefumschlägen. Also die hat dann noch niemand gelesen. Insofern wissen wir eine ganze Menge oftmals von der eigenen Hand der Männer und Frauen, die bei uns vertreten sind. Manchmal gibt es aber auch autobiografische Aufzeichnungen. Also es gibt unterschiedliche Selbstzeugnisse, Ego-Dokumente sozusagen. Und manchmal finden sie sich sogar auf Zeichnungen, weil es auch eine ganze Reihe von Werken gibt, die Bild und Text mischen. Gerade auch aus dieser Erkenntnis heraus, dass oftmals, gerade wenn ich nicht so versiert bin im Zeichnen, möglicherweise das Zeichnen nicht ausreicht, um darzustellen, was ich eigentlich sagen möchte. Und dann kommt der Text dazu. Oder umgekehrt werden Bilder eingefügt, wenn es nötig scheint, einen Sachverhalt, den man nicht gut genug beschreiben kann, auch noch bildlich zu illustrieren.
Was ich an deiner Arbeit, Luzi, sehr schön finde oder was darin sehr schön deutlich wird, ist, dass es ja dann doch tatsächlich auch so ein ganz einseitiger Ruf nach Rettung war, den der Josef Grebing da formuliert hat, ganz einfach dann bei seinen Briefen, in denen er auch immer seine Familie eigentlich um Hilfe bittet, seine Rechtschaffenheit beteuert, seine Unschuld beteuert. Also es vermittelt das sehr schön und mich würde interessieren, wie das für dich war, weil es ja wahrscheinlich ein längerer Brief auch war, als das, was da jetzt auftaucht, welche Textstellen dann tatsächlich ihren Weg in deine Arbeit reingefunden haben.
Ja, also ich habe verschiedene Auszüge aus verschiedenen Briefen von ihm in verschiedenen Büchern auch gefunden und gelesen. Und er hat sich immer als Gefangenen gesehen und nicht als Patienten. Und das sagt ja schon sehr viel darüber aus, wie er sich gefühlt hat. Er hat in dem Brief, den ich thematisiere, auch zum Beispiel die Eltern mehr oder weniger angefleht, ihm doch endlich mal Vertrauen zu schenken. Also wenn ich von außen, von meiner eigenen Familie, von meinen Freunden, aber auch von dem Ort, an dem ich lebe, keinerlei Vertrauen bekomme oder keine Zuwendung, dann ist das ja für die Person einfach fatal. Also es wäre für jeden Menschen eine Grausamkeit in so einer Einsamkeit. Aber auch, was ich vorher überhaupt nicht gewusst habe, ist, dass er ja auch nie alleine war. Also da sind ja so Patientenräume. Er hat davon geschrieben, dass er nie Ruhe hat, nie Schlaf findet, dass es überall Krach gibt und Licht. Und ja, also spielen da ja sehr viele Einflüsse auf das Leben. Also es gibt sehr viele äußerliche Einflüsse, die auf dieses Leben einwirken und es zu einem Unerträglichen dort machen, hatte ich den Eindruck. Und das wollte ich definitiv sehr vage, aber dennoch in meiner Arbeit darstellen.
Josef Grebing, geboren 1879, stammt aus Magdeburg. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann beginnt er eine Selbstständigkeit, an der er jedoch scheitert. Wegen angeblicher Unterschlagung verbringt er 4 Monate im Gefängnis, ein Wendepunkt in seinem Leben. Es folgen ein Selbstmordversuch und die Internierung in verschiedenen Anstalten. Allein in den Jahren 1907 und 1908 ist Grebing in Wien, Altscherbitz, Heidelberg und Wiesloch untergebracht. In der Wiener Anstalt bringt Josef Grebing eine Broschüre über Justizverbrechen heraus. Damit ist der Grundstein für eine rastlose Produktivität gelegt. Mein Feld ist die Welt, bekennt er in einem Notizbuch. Allerdings wird Grebings Welt für den Rest seines Lebens die psychiatrische Anstalt sein. Eigentlich eingesetzt für das Schreiben von Formularen, wird seine Fantasie zunehmend angeregt. In Wiesloch verfasst er eine Schrift darüber, wie man den Absatz von Toilettenpapier steigern könnte, plant einen Marmorbrunnen und die Ausschmückung der dortigen Wohnräume mit Malereien. Mit Geduld und Genauigkeit widmet er sich den Plänen seiner Idealstadt Roma und einer Luftarche. Er gestaltet mit Listen, Kalendern und Geschäftsbriefen ein fiktives Handelsimperium. In seinen Zeichnungen wird ein ausgeprägter Sinn für Ästhetik und Gestaltung deutlich. Dass Gebings Gemütszustände ständig schwanken und er zu Gewaltausbrüchen neigt, macht sein konzentriertes Arbeiten an komplexen Zusammenhängen umso beeindruckender. Ab 1919 will Josef Grebing nicht mehr zeichnen und er protestiert gegen den Raub seines Eigentums durch die Heidelberger Ärzte. 1940 wird er in die Anstalt Grafeneck gebracht und dort in der Gaskammer ermordet.
Du verzichtest darauf, Josef Grebing als Charakter darzustellen, sondern zeigst eher eigentlich die Anstalten selbst, die Räume darin, beziehst dich teilweise auf das Werk von Grebing. Wieso hast du dich für diese Herangehensweise entschieden?
Ich habe immer so eine Einzelperson in einer Zelle mir irgendwie fast schon ein bisschen romantisch erdacht und alles ist so ein bisschen mit Licht und dem Blick von innen und nach außen. Da hatte ich sehr, war ich sehr interessiert dran, musste dann aber feststellen, dass das zwar auch eine Bedeutung in diesem Comic oder in dieser Narrative haben wird, aber eben eine falsche Darstellung wäre. Und dann habe ich gemerkt bei dem Prozess, beim Zeichnen, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, Personen zu zeichnen, also denen ein Gesicht zu geben, denen wirklich Charakterzüge zu geben oder eine Art und Weise zu sprechen, weil ich diese Menschen eben nicht treffen kann und das eben kein in dem Sinne journalistisches Comic ist, wo ich irgendwo vor Ort bin und Eindrücke einsammle. Und dann habe ich davon sehr viel Abstand genommen und habe mit vielen Kolleginnen gesprochen und dann war ich wie erlöst. So, ich war dann so, ja, stimmt, ich muss nicht eine Comicfigur entwickeln, ich muss jetzt nicht mir eine Geschichte ausdenken, die spannend ist vom ersten bis zum letzten Panel, sondern ich kann das anders erzählen, ich muss nicht quasi draufhalten auf die Person, sondern ich kann das Ganze drumherum und ich kann das andeuten und die Worte bzw. der Brief, der reicht ja vollkommen, um seine Geschichte zu erzählen. Und die Bilder sind wie, ja, ich habe es mal visuelles Archiv um Grebing und rum oder um alles, was ich so herausgefunden habe, Bücher, Internet und Sammlungen, so zusammenführen. Und dann kann man diese einzelnen Bilder betrachten, ohne die Personen so, ja, so völlig neu zu erfinden in einem Comic, der nicht passen würde für mich.
Ja, das ist interessant, weil das auch, glaube ich, schon in den Überlegungen der anderen beiden Künstler, mit denen wir schon gesprochen haben, gesteckt hat. Zum Beispiel der Henning Wagenbreth hat uns erzählt, dass er sich entschlossen hat, nicht die Biografie darzustellen, also von Gustav Sievers, sondern dass er sich einem Werk gewidmet hat. Er hat nämlich auch erst darüber nachgedacht, ob er so seine Geschichte erzählen soll und hat dann gesagt, nee, das ist nicht mein Umgang damit, funktioniert irgendwie nicht für mich, besser das Werk. Und bei Anna Haifisch ist es ja so, die hat es vielleicht dann ein Stück weit leichter, weil sie diesen The Artist-Charakter hat, der natürlich irgendwie da total gut als so ein Stellvertreter passt. Ne? Aber diese Auseinandersetzung ist, glaube ich, da schon ganz wichtig gewesen bei den beiden anderen auch. Was ich interessant fand, ist, dass in dem Comic von dir ganz präsent auch die Muster auf so Fliesen, Fenstern, Türen und so weiter zu sehen sind. Ist das so eine Referenz auf Grebing auch oder habe ich das überinterpretiert?
Wie gesagt, ich habe immer so gestruggelt zwischen diesen Annahmen, wie das sein müsste durch die Briefe und Fotomaterial, das ich gefunden habe. Auch diesem Gefühl, dass Grebing ja erst so richtig an seinem Leben und seiner Welt verzweifelt, dass er eigentlich in dieser Altenstadt ist. Da gab es so viele visuelle Schnittstellen zwischen diesem Ort, den Fliesen und dass es so ein bisschen was Verrücktes hat, diese ganzen Muster überall. Ich habe mir dann auch vorgestellt, ich kann es ja nicht sagen, ob es wirklich so war, aber wenn man dann also hat er gesprochen, dass er teilweise über mehrere Tage in Dauerbädern verbracht hat und dass man dann eigentlich nichts machen kann, außer diese Fliesen angucken oder seinen Nachbarn, den man wahrscheinlich nicht mehr sehen kann nach 10 Minuten. Und dann finde ich halt in seiner eigenen Arbeit, in seinen eigenen Werken immer wieder Muster, ganz oft Sterne. Und ich habe dann tatsächlich auch ein Sternfliesenmuster in manchen Anstaltbädern gesehen und fand das sehr passend.
Ich finde auch ganz spannend, dass du, also da war ja am Anfang auch, glaube ich, die Idee, so ein vergittertes Fenster mit einzubeziehen. Und dann hast du aber ein Fenster genommen, das gar nicht vergittert aussieht, aber natürlich trotzdem ein Fenster ist, das Leute davon abhalten soll, rauszuspringen, indem es so kleinteilig ist in der Gliederung und den Öffnungsmöglichkeiten, dass es sich nicht dazu eignet, einen Selbstmord zu begehen. Also es ist tatsächlich ein Sicherheitsfenster, was du dargestellt hast.
Mhm. Darauf hat mich Mathis hingewiesen. Er hatte von diesem Wiesloch-Fenster gesprochen und dann habe ich mich daran erinnert, als ich daran gearbeitet habe. Und also das Fenster ist ja das einzige Panel, das größer ist, und ich wollte da schon so einen Fokus drauf legen, nach diesem nach innen und außen schauen. Und das ist so vermeintlich eigentlich ganz hübsch und fällt auch genau in diese Zeit, diese Architektur und das ist eben dieses ganz besondere, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Wieslocher Fenster, das so designt wurde. Das muss man sich auch vorstellen, dass es irgendjemand gab, der darüber nachgedacht hat. Also, dass es ein funktionales Bauelement wird in diesen Anstalten, dass es einerseits irgendwie Luft reinlässt, aber auch keinen rauslässt. Und das ist so ganz perfide, hübsch, aber eigentlich auch traurig wieder. Und diese ganze Melancholie spiegelt sich in all diesen Details, glaube ich, dann wieder. So ist meine Hoffnung.
Das Werk von Krebing bindest du zum Beispiel dadurch ein, dass du ein Panel hast, in dem so eine Struktur mit Symbolen zu sehen ist, was ja auch ein Teil dessen ist, was Krebing ganz viel gemacht hat, also auch zum Beispiel Kalender entworfen und so weiter. Vielleicht kannst du, Thomas, noch mal ein bisschen was erzählen darüber, über dieses Imperium und die Strukturen des Imperiums von Josef Krebing.
Naja, das Imperium erstreckt sich über Zeit und über Ort, und zeitlich ordnet er halt das Imperium oder seine Vorstellungswelt durch Kalender, in die er bestimmte Ereignisse und bestimmte Momente symbolisch einträgt. Und örtlich entwirft er ein Imperium auf Landkarten, die zum Teil auch fantastische Ausmaße nicht nur haben, sondern auch fantastische Landesgrenzen, die neu definieren, was ihm gehört, und dann auch entsprechende Namen bekommen. Aber im Grunde geht dieses Imperium weit über den Erdball hinaus. Es ist eigentlich ein kosmisches Imperium, das er dann entwirft. Eine ungeheure Größenfantasie, könnte man sagen. Jedenfalls auch eine sehr große Fantasie, die sich daran spiegelt in diesem Werk.
Und diese Idealstadt Roma, was ist darauf zu sehen? Also wie stellt er sich die vor? Was gibt es vielleicht auch für Neuerungen oder Änderungen zu der Welt, wie er sie kennt, wie wir sie kennen?
Die Idealstadt Roma ist eigentlich ein Gebilde, das gespeist wird aus ganz unterschiedlichen Stadtelementen, die er in unterschiedlichen Städten der Welt gesehen hat. Im Grunde ist es sozusagen Rom als überörtlicher Begriff, der aber doch dann wieder in eine Stadtkulisse zusammengepresst wird, wie ja auch Rom ursprünglich unter den Römern und dann auch natürlich als katholisches Gebilde sowohl die Stadt bezeichnet als auch oder den Einflussbereich dieser Stadt. Und er scheint sozusagen diese letzte Idee dann wieder auf eine Vorstellung von Stadt zusammenzupressen, indem er bestimmte Gebäude auch kollagierend einfügt und daraus ein sehr interessantes Konglomerat einer Stadtansicht formt.
Da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu entdecken auf diesem Bild. Also es ist ganz feingliedrig auch, und trotzdem finde ich ganz spannend, ganz beeindruckend auch, was für ein Sinn für Gestaltung darin zum Vorschein kommt, auch in anderen von den Collagen. Das könnte auch so ein Grafikdesigner von heute gemacht haben oder so, ne?
Auch weil es nicht den herkömmlichen perspektivischen Konventionen folgt, sondern ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenfügt und trotzdem ein in sich stimmiges Gesamtgebilde schafft. Das ist schon toll auch zu sehen, wie jemand, der relativ frei von zeichnerischen Konventionen ist, auf neue Weise Bildraum organisieren kann. Was zeitgenössischen Künstlern auf diese naive Weise sicherlich nicht möglich wäre. Also man hat ohnehin oftmals den Eindruck, diese Menschen erfinden auf ihre Weise künstlerisch das Rad neu sozusagen, aber machen dabei ungeheure Entdeckungen, wie zum Beispiel ganz frühe Collagen oder ganz frühe Integrationen von Karikaturelementen oder Appropriation zum Beispiel. Ja? Appropriation Art ist eigentlich was typisch Pop, ein typisches Pop-Phänomen. Und wir finden solche Appropriationen auch schon in frühen Werken um 1890 oder 1900.
Und teilweise haben die Sachen ja auch so ein bisschen was Humoristisches, zumindest aus unserer Perspektive. Also wenn dann ein ganzes Heft dem gewidmet wird, wie man den Absatz von Toilettenpapier steigern könnte oder das Toilettenpapier sozusagen revolutionieren könnte. Es liegt vielleicht natürlich auch am Sujet, aber ja, also es hat auf jeden Fall auch teilweise so eine gewisse Komik.
Ja, ja, und also das spielt sicherlich beides mit. Also auch eine Form, denke ich, schon von Selbstironie, aber es spielt auch eine Form von Kritik an dem Umgang mit kleinteiligem und Rationalisieren von Alltagsmaterial eine Rolle. Sicherlich ist das Toilettpapier nur in ganz bestimmter Weise auch verfügbar gewesen in den Anstalten. Und Grebing widmet dem vielleicht sogar als allererster eine richtige Abhandlung, indem er alle möglichen Aspekte durchspielt und dann nach Alternativen auch sucht dabei. Also dieses sehr selbstbewusste, autonome Ordnen von Dingen ist für ihn ganz bezeichnend und wichtig.
In den Briefen von Grebing sieht man ja so ein bisschen auch den Versuch, seine Lebensumstände zu verbessern, indem er beschreibt, dass da Unrecht geschieht. Ein anderer Weg, wie er versucht hat, dem so ein bisschen beizukommen, war, dass er eine alternative Hausordnung geschrieben hat. Vielleicht kann man darüber noch ein bisschen erzählen. Was hat er da vorgeschlagen?
Er treibt eigentlich auf die Spitze, was er beobachtet an Ordnung innerhalb der Anstalt. Und ich denke, man sollte das tatsächlich auch als ironische, als Karikatur vor allen Dingen auch sehen, der Zustände, unter denen er da gelebt hat. Da wird also alles bis auf die Minute festgelegt, wann man die Notdurft verrichten darf, wann man schlafen kann, wann man Zeit zum Denken hat oder zum Philosophieren zum Beispiel. Das wird alles bis zur Minute festgelegt. Und man merkt daran, dass er sich sehr stark eingeengt fühlt und die Anstaltsordnung ihm übergestülpt ist. Also das, was Lucy Langston eben auch erzählt hat, ist natürlich eine Sache, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann, wie das ist, mit Leuten zusammenzuleben, mit denen man nichts gemein hat. Der kann sich auch nicht wirklich zurückziehen, um seine Gedanken aufzuschreiben, macht aber trotzdem wahrscheinlich, weil er damit so eine Art Raum für sich selber schaffen kann, indem er sich in Zwiesprache mit dem Papier begibt. Zum Beispiel dachte er, dass er die genauesten Kalender der Welt schaffen kann. Und es gibt Kalender, Ausrisse aus Zeitungen, auf denen Kalender abgedruckt sind, und die korrigiert er zum Teil sogar noch, weil er nachweisen will, dass diese ewig währenden Kalender doch falsch konstruiert sind, zum Beispiel. Als Kaufmann vielleicht auch eine Sache, die mit seinem Beruf zusammenhängt. Also er ist einer Ordnung unterworfen, die nicht seine Ordnung ist, und er empfindet sehr stark dieses Fremdbestimmte und versucht, seine eigene Ordnung dagegen zu setzen. Das ist sicherlich ein ganz starkes Charakteristikum seiner Arbeiten und seiner Äußerungen.
Ich habe dazu zwei Anmerkungen. Das erste ist, dass ich das Gefühl hatte, dass viele Menschen, gerade Grebing, in der Zeit ja auch in so einer krassen, aufgedrückten Ordnung leben. Also zum Beispiel, wie eine Familie zu sein hat, wie man Arbeit verrichten soll, wie viel Freizeit man hat oder so. Ich hatte das Gefühl, alles ist geordnet gewesen, nur dass er trotzdem aus dieser Ordnung rausgefallen ist. Und deswegen kam es halt dazu, dass er in so seelischer Notlage geriet. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, wenn ich heute sehr einsam bin oder, ja, das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber dennoch, viele Menschen fangen dann zum Beispiel an, so Computerspiele zu zocken oder sich in andere virtuelle Welten zu begeben und da irgendwie Avatare zu erstellen und sonst was auszuleben. Und ich hatte das Gefühl, als ich die Arbeiten und die Werke von Grebing selber angeschaut habe, dass das wie ein riesiges Spiel ist, das er konstruiert hat, damit er so eine Art Weltimperium, also ich finde Anno 2000 oder was weiß ich, diese Anno-Spiele nicht viel anders, die kennt man vielleicht, da tut man auch immer so Imperien aufbauen, nur eben, dass es keinen virtuellen Raum gibt, sondern er hat das auf Papier geschaffen und fand das dann auch sehr beeindruckend in dieser Hinsicht, dass er dann eigentlich versucht hat, denke ich, wie jede normale Person sich zu beschäftigen und das auf sehr erstaunliche Weise getan hat.
Ich habe doch noch mal eine Frage zu den Vorschlägen, die der Grebing da für den Umgang mit den Patientinnen gemacht hat, weil er hat ja auch vorgeschlagen, dass die Ärztinnen und Ärzte so eine Art Beraterrolle einnehmen und dass empathischer mit den Leuten umgegangen werden soll. Also war er da vielleicht auch ein Stück weit dem medizinischen Personal voraus, kann man das sagen?
Also es ist sicherlich richtig, dass die Patienten als diejenigen, die dem System unterworfen wurden, zu wenig gehört wurden als Experten für einen richtigen Umgang mit sich innerhalb dieser Anstalt. Es gibt eine Reihe von solchen Alternativvorschlägen. Zum Beispiel hat ein Patient auch eine alternative Zwangsjacke entwickelt und darauf hingewiesen, dass man darauf achten sollte, dass die nicht an bestimmten Stellen des Körpers einschneidet und so. Also durchaus offenbar akzeptiert, dass solche Zwangsmaßnahmen nötig sind. Dann aber die Verbesserung dazu vorgeschlagen. Es gibt natürlich auch Proteste gegen bestimmte Formen der Behandlung, wie zum Beispiel die Barttherapie, die Therapie mit einem Dauerbart oder so. Das ist aber zumeist offenbar wenig gehört worden. Das spielt erst später bei Reformen eine größere Rolle. Also es gibt dieses No Restraint schon im 19. Jahrhundert als eine Bewegung, die Patienten nicht Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen. Aber was alles noch getan werden kann, um den Aufenthalt nicht nur erträglich, sondern möglicherweise auch therapeutisch wirksam zu gestalten, das kommt lange nicht bei den Pflegern und den Ärzten an, wenn es von den Patienten geäußert wird. Leider.
Es ist ja gerade auch in diesem Fall was sehr Spezielles, weil er die Heidelberger Ärzte dem Raub an seinem Eigentum anklagt. Bezieht er sich damit auf die Sammlung Prinzhorn? Oder was hat das zu bedeuten? Wie kann man das interpretieren?
Ja, das bezieht sich auf Werke in der Sammlung Prinzhorn. Und wir haben eine ganze Reihe von solchen Klagen, wobei man sagen muss, dass einige von den Männern und Frauen, die in Psychiatrien untergebracht waren, zum Teil zunächst ihre Arbeiten auch mit Stolz und gerne in die Sammlung dieses Museums gegeben haben, das da entstehen sollte, ein Museum für pathologische Kunst. Und dann später ihre Meinung geändert haben. Aber es gibt auch einige, denen die Arbeiten wirklich weggenommen wurden, wo man sagen muss, dass man damals eben die Werke selber nicht als reguläre und gewünschte Produkte wahrgenommen hat, sondern eben als eine Produktion, die nebenher entstanden ist und eher als Schmutz und Überfluss galt und als krankhafte Äußerung. Und man hat ihnen keine Möglichkeit gegeben, wirklich Anspruch auf die Werke zu erheben, die sie produziert haben. Und zwar bis in die 80er Jahre hinein noch. Also es dauert bis Anfang der 80er Jahre, bis sich endlich durchsetzt bei Pflegern und bei Ärzten, solche freien künstlerischen Arbeiten auch ernst zu nehmen und sie auch aufzubewahren. Bis dahin sind solche Dinge eigentlich in der Regel immer vernichtet worden. Und von daher ist die Sammlung Prinzhorn auch neben einigen anderen wenigen Sammlungen so wichtig, weil wir sonst nur einen Bruchteil dieser Werke überhaupt hätten.
Ist es denn richtig, diese Briefe öffentlich zugänglich zu machen, wenn Grebing sich beraubt gefühlt hat?
Ja, da kommen wir an eine wichtige Frage der Eigentumsverhältnisse. Ich würde argumentieren, dass diese einzigartigen Zeugnisse ganz wichtig sind, um nicht nur das Leben und die Empfindungswelt dieses speziellen Menschen zu verstehen, sondern auch Einblick in eine historische Gesellschaftsformation zu erhalten, die nicht mehr die unsere ist. Nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass ähnliche Fehler und ähnlich nochmal begangen werden und ähnliches Falschverhalten nochmal begangen wird. Aber auch, um zu verstehen, was früher als psychisch krank angesehen wurde und wie man damit umgegangen ist. Sie sagen eben etwas auch über die Gesellschaft aus. Sie sagen etwas aus über die Menschen, die diese Individuen weggeschlossen haben. Also die deshalb auch keine Briefe haben wollten, weil diese Menschen, die da psychisch auffällig geworden sind, aus dem Gesellschaftsgefüge herausgefallen sind für die anderen. Die hatten solche Angst vor irrationalen Äußerungen, dass sie damit nicht konfrontiert werden wollten. Und das ist schon als Zeugnis für eine Formation ungeheuer beeindruckend und natürlich auch im Kontrast zu unserer Situation heute. Aber es moniert auch gegen vielleicht Tendenzen, die immer noch sagen in der Gesellschaft, ja, wer verrückt ist, der sollte eigentlich in eine Anstalt gesperrt werden. Ja, das ist ja immer noch so, obwohl es diese Anstalten, die es früher gab, nicht mehr gibt, gibt es doch noch im Kopf vieler Menschen diese Angst vor Irrationalem, die eigentlich in dem Wunsch ausläuft, auch zukünftig nicht mehr damit konfrontiert zu werden.
Ja, das Stigma ist natürlich eindeutig noch vorhanden und muss noch ganz viel passieren da in den Köpfen. Luzi, du hast ja seine Sachen dir angeschaut in der Sammlung und hast dich ansonsten auch mit der Sammlung auseinandergesetzt. Was nimmst du mit aus seiner Recherche, aus deinen Besuchen? Also einerseits ja vielleicht persönlich, aber auch ästhetisch, gestalterisch?
Definitiv, dass nichts ist, wie es scheint. Das klingt jetzt so banal und irgendwie auch ein bisschen floskelhaft, aber ich denke, dass man auch bei den kleinsten Dingen erfährt, dass was man sich zuerst gedacht hat, oft nicht der Wahrheit entspricht. Das ist mir besonders doll aufgefallen, dass ich eben dieses Bild im Kopf hatte von diesen einsamen Menschen in einer Zelle, der da Briefe schreiben, die werden nie abgeschickt und alles ist total traurig und düster. Aber das ist ja so viel mehr. Und wenn das nur die Abhandlung über das Klopapier ist. Und das Zweite ist, dass dieses immer wieder dieses große Glück, das ich habe, dass ich jetzt lebe. Also das, ich denke, man wird so humble, so mit diesem Prinzhorn, egal mit welchen oder welchen Arbeiten, auch wenn die witzig sind, merkt man immer, in welchem System, in welcher Zeit die entstanden sind und warum und was die Geschichte ist. Ja, mehr, ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, das ist doch schon ganz viel und auch, finde ich, ein schönes Schlusswort, weil es einen, finde ich, auch immer nochmal dann eine Positivität mitgeben kann in all der Schwere, die die Dinge haben. Und sie haben ja aber auch nicht nur Schwere, sondern sie haben auch ganz viel inspirierende Momente. Und das ist, glaube ich, da heute auch sehr deutlich geworden. Ja, vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne, ja. Vielen Dank fürs Kommen.
Im April erwartet sie der Künstler Wolfgang Klee. Er hat in seinem Werk für die Ausstellung Außenseiten eine Referenz auf den Patientenkünstler Karl Genzel integriert. Die Verbindung der beiden Künstler wird auf den ersten Blick deutlich. Für beide spielt der Körper eine enorme Rolle und wird durchaus auch mal ins Groteske verzerrt. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben und hoffentlich auf bald.
Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.